Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ob Goethe, Hänsel und Gretel oder in Hollywood, das Image von der bösen Hexe, die einen Pakt mit dem Teufel schließt, das hält sich hartnäckig und hat doch so wenig mit der Realität zu tun. Denn in Europa wurden im 16. und 17. Jahrhundert geschätzt 40.000 bis 60.000 Menschen im Zuge der Hexenverfolgung hingerichtet. Wie so oft in der Geschichte suchten die Menschen nach Sündenböcken für Missernten, schlimme Krankheiten oder Wetterkapriolen. Aber woher kam der Glaube an Hexen und wer befeuerte diesen Wahn? Jan Tolzmann hat in historischen Quellen nachgelesen.
Unschuldig bin ich in das Gefängnis gekommen. Unschuldig bin ich gefoltert worden. Unschuldig muss ich sterben. Denn wer in dieses Haus kommt, der muss ein Hexer werden, oder er wird so lange gefoltert, bis er etwas erdichten muss und sich erst, Gott erbarme es, etwas ausdenken muss.
Bamberg, Juli 1628. Johannes Junius, Bürgermeister der Stadt Bamberg, ist verurteilt als Hexer. Im Drudenhaus, einem Gefängnis für Menschen, denen Hexerei vorgeworfen wird, wartet er auf seine Hinrichtung. Das Schicksal von Johann Junius. Kein Einzelfall. Innerhalb weniger Jahre wird der Hochstift Bamberg zu einem besonders radikalen Schauplatz der Hexenverfolgung in Europa. Die Staatsbibliothek Bamberg befindet sich in der neuen Residenz am Domplatz im ehemaligen Machtzentrum der Bamberger Fürstbischöfe. Heute lagern hier die meisten dieser Prozessakten. Der Historiker Günther Dippold blättert vorsichtig durch die Protokolle.
Hier hat man die Folter nahezu beliebig oft wiederholt, bis man das gehört hatte, was man wollte.
Johannes Junius hat genau das beschrieben. Wer nicht gestand, wurde weiter gefoltert. Zeil am Main, knapp 30 Kilometer von Bamberg entfernt. Dort steht noch heute der sogenannte Hexenturm. Bei jedem Schritt knarren Holzdielen über dem alten Kerker. Hier im Dunkeln, zwischen kalten, feuchten Mauern, harrten die Gefangenen aus. Sie warteten auf das Verhör, auf die Folter, auf ihr Urteil, fast immer auf ihren Tod. Der Altbürgermeister und Historiker Christoph Winkler zeigt diesen Ort.
Das ist Ansloch. Da wurden die Leute, da stehen wir jetzt. Der Zugang zum Turm war nur hier über die Tür, über den Wehrgang. Und das war ein Lochgefängnis. Ne? Und da ist das Loch. Und da wurden die Gefangenen runtergelassen.
Das war ein stockfinsteres Loch.
Das Loch hatte keine Fenster. Toiletten gab es nicht. Über dem Boden liefen Ratten. Die Verhöre folgten einem festen Ablauf. Zunächst suchten die Hexenkommissare nach auffälligen Merkmalen am Körper, vermeintliche Zeichen des Teufels. Es folgte die sogenannte gütliche Befragung. Die Angeklagten sollten freiwillig gestehen. Blieb das Geständnis aus, zeigte man ihnen die Folterinstrumente. Schließlich begann die peinliche Befragung, die eigentliche Folter. Stadtführer Holger Jaruschek geht ins Detail.
Durch die Folterwerkzeuge, Daumenschrauben, spanische Stiefel, also die Quetschung der unteren Extremitäten, dem Hang und dem Bock, indem man auf einem spitz zulaufenden, dachähnlichen Gestell stundenlang verharren muss, wirklich körperliche Schmerzen, körperliche Schäden verursacht.
Heute dient der Turm als Informationszentrum. Hexenverfolgung ist kein abgeschlossenes Kapitel in der Geschichte. In manchen Regionen der Welt werden Menschen bis heute als Hexen und Hexer verfolgt, meist in Zeiten sozialer oder wirtschaftlicher Krisen. Und genau solche Krisen waren im 17. Jahrhundert Nährboden für die Prozesse. Zurück in die Staatsbibliothek nach Bamberg. Für Günther Dippold ist klar, die Gewalt war kein blinder Ausbruch. Sie war organisiert. Viele derjenigen, die die angeblichen Hexen und Hexer folterten und hinrichteten oder sie foltern ließen, sahen sich nicht als Täter.
Der Glaube daran, dass es Menschen auf Erden gäbe, die quasi verlängerter Arm des Teufels seien, das war Stand der Wissenschaft, wenn man es mal ganz brutal sagen will.
Die Täter glaubten, das Richtige zu tun.
In Bamberg war es bedauerlicherweise so, dass es Scharfmacher gab, sowohl auf theologischer wie auf juristischer Seite. Und dass diese Scharfmacher auch das Ohr des Letztentscheidenden hatten, eben des Fürsten, das heißt des Fürstbischofs von Bamberg. In Bamberg kann man das mit einem Namen benennen, der Weihbischof und Generalvikar Friedrich Förner, der Bischof in Sonderheit Johann Gottfried von Aschhausen und Johann Georg Fuchs von Dornheim.
Förner, Aschhausen, Dornheim, die Geschichte belegt, Namen, die für hunderte Todesurteile stehen. Johann Georg Fuchs von Dornheim. Zeitgenossen nannten ihn den Hexenbrenner oder den Hexenbischof. Er war Fürst und Bischof in einer Person und wurde niemals für seine Taten zur Rechenschaft gezogen. Die Prozesse liefen also auch unter kirchlicher Obrigkeit. Doch die Verantwortung lässt sich nicht einfach einer einzigen Institution zuschreiben, sagt Rita Volkmar von der Universität Trier.
Es gibt nicht die Kirche. Wir sind im 16. Jahrhundert schon in einer Zeit, wo die reformatorischen Prozesse Fuß gefasst haben. Wir haben also mindestens drei Kirchen. Also kann allein schon aus der Sichtweise her nicht die Papstkirche die Schuld an den Hexenverfolgungen alleine tragen.
Auch deswegen, weil die Hexenprozesse überall etwas unterschiedlich durchgeführt wurden. So mussten in manchen Ländern Kläger damit rechnen, selbst hingerichtet zu werden, sollte es nicht möglich sein, die Angeklagten als Hexen und Hexer zu überführen. Der Historiker Johannes Dillinger der beiden Universitäten Mainz und Oxford Brookes in England nennt drei Faktoren, die zusammenfallen müssen, um große Verfolgungswellen auszulösen. Erstens, der Glaube an Hexerei ist fest verankert. Zweitens, eine Krise. Klimakapriolen wie die kleine Eiszeit bringen Missernten. Bewaffnete Konflikte wie der Dreißigjährige Krieg verwüsten ganze Regionen. Und wirtschaftlicher Druck verunsichert die Menschen zusätzlich. Und drittens, der Staat ist bereit einzugreifen. Hinzu kommt:
Dann gibt es schlecht organisierte Staaten wie Bamberg, Würzburg, Eichstätt, bei denen die Herrschaft ein Verfolgungsinteresse hat und diese Verfolgungsinteresse administrativ völlig falsch umsetzt, nämlich durch Einsetzung von Sondergerichten. Das sind dann sehr, sehr kleine Gremien, das sind eine Handvoll Leute, die den Hexenprozess ganz allein führen, ohne jegliche Kontrolle von außen.
Ob, wann und wo solche Kommissare tätig wurden, entschied sich lokal. Das macht einfache Zuschreibung schwierig. Selbst die katholische Kirche war kein geschlossener Block. Die Haltung vieler Jesuiten zu den Hexenprozessen etwa wandelte sich vom 16. zum 17. Jahrhundert. Rita Volkmar.
Viele Vertreter des Jesuitenordens haben dann in dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts und zunehmend gegen Hexenprozesse argumentiert, weil sie als Beichtväter in den Kerkern dieses ganze Elend der Verhöre mitbekommen haben.
Dennoch hält sich bis heute das Bild einer eindeutig schuldigen Kirche hartnäckig. Aber auch diese Vorstellung hat Geschichte. Johannes Dillinger.
Das ist eine Erfindung der Staaten aus dem 19. Jahrhundert. Da musste die Kirche an möglichst viel schuld sein. Das hat Bismarck dann gerne aufgenommen in seinem Kulturkampf. Und die Nazis waren hellauf begeistert. Denn das ist natürlich eins der wichtigen Elemente der sogenannten Kirchenkritik im sogenannten Dritten Reich.
Die Geschichte der Hexenprozesse wurde später selbst zum politischen Werkzeug. SS-Reichsführer Heinrich Himmler ließ zwischen 1935 und 1944 im sogenannten Hexensonderauftrag systematisch Hexenprozessakten sammeln und auswerten. Ziel war es, die Kirche historisch zu belasten und ihre Autorität zu untergraben. Inzwischen setzen sich die Stadt und die Diözese Bamberg intensiv mit der Hexenverfolgung auseinander. Zum 1000-jährigen Bistumsjubiläum im Jahr 2007 bekannte sich das Bistum ausdrücklich zu seiner historischen Mitverantwortung für die Hexenverfolgung. Der Theologe, Historiker und Domkapitular am Bamberger Dom, Norbert Jung, beschäftigt sich seit Jahren mit den Bamberger Prozessen.
Ich sehe eigentlich keinen weiteren Aufklärungsbedarf von Seiten der Kirche hinsichtlich der Geschichte der Hexenverbrennungen. Was aber natürlich schon immer wünschenswert bleibt, dass von Seiten der Bevölkerung mehr Interesse für diese Informationen wäre.
Die meisten Akten sind erforscht, die Namen der Verantwortlichen bekannt. Was bleibt, ist die Erinnerung an die Opfer. Bamberg, Juli 1628. Johannes Junius, Bürgermeister der Stadt. Kurz vor seiner Hinrichtung schreibt er einen Brief an seine Tochter.
Du
Du darfst getrost darauf schwören, dass ich kein Hexer, sondern ein Märtyrer bin, der hiermit stirbt. Tausendmal gute Nacht, denn dein Vater Johannes Junius sieht dich nimmermehr.
Der Brief wird aus dem Gefängnis geschmuggelt. Ob der Brief seine Tochter jemals erreicht hat, ist ungewiss. 10 Tage später wird Junius verbrannt.
In den vergangenen Jahrzehnten, da haben Historiker und Historikerinnen die Gräueltaten der Hexenverfolgung ausgiebig erforscht. Nur einen umfassenden Überblick, in wie viele Fälle es gab und wo sie stattfanden, das gab es bislang nicht. Kai Lehmann, der beschäftigt sich mit diesem Thema. Er ist Historiker und Leiter des Schlossmuseums Wilhelmsburg im thüringischen Schmalkalden. Und er befasst sich seit vielen Jahren mit der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels der deutschen Geschichte. Jetzt hat er ein Buch geschrieben mit dem Titel Hexen vor Gericht, Krisen, Angst und Massenmedien vor 1800. Und ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, ob ihm bei seinen Recherchen ein Schicksal besonders in Erinnerung geblieben ist.
Das kann man bei Abertausenden von Schicksalen wirklich nicht so herausgreifen, weil hinter jedem Namen, hinter jedem Opfer steht ein ganz, ganz furchtbares Schicksal. Und diese Schicksale setzen sich ja auch weiterhin fort. Denn wenn wir anfangen, eine Opferdebatte zu führen, wo fängt das Opfer an, wo hört das Opfer auf, dann kommen wir in so eine Quadratur des Kreises irgendwo rein. Vielleicht mal ein Beispiel aus meiner Heimatregion, aus Schmalkalden. Dort wird nach dem 30-jährigen Krieg eine ältere Dame, eine Witwe, Rosanna Abe mit Namen, der Hexerei verdächtigt und angeklagt. Sie wird verhaftet, ihr wird der Prozess gemacht. Sie wird im Kristallturm der Schmalkalder Wilhelmsburg in einem 6 Meter tiefen Verlies unter der Erde, das sogenannte Angstloch, eingekerkert. Sie bleibt insgesamt 729 Tage in diesem Angstloch drinnen. Bei barbarischer Kälte, bei schlimmsten Haftbedingungen. Die Frau hat 2-mal die Folter überstanden, ohne zu gestehen. Und die in ihrem Fall um Rechtsbelehrung ersuchte Juristenfakultät der Universität Marburg, die spricht diese Frau nicht etwa frei, sondern die Frau wird mit ewigem Landesverweis bestraft. Das heißt, sie darf die Grenzen der Herrschaft Schmalkalden nicht wieder betreten. Sie wird auf einen Karren auf die Grenze der Herrschaft Schmalkalden gefahren. Sie muss gefahren werden, weil sie in der Folter zum Krüppel geworden ist. In wochenlangen heimlichen Nachtaktionen robbt dieses arme Geschöpf zurück vor die Tore der Stadt Schmalkalden, versteckt sich dann und stirbt dann schließlich. Kommt mit dem Leben davon. Entscheiden Sie selber, ob das ein Opfer ist oder nicht.
Sie suchen ja in Ihrem Buch, präsentieren Sie ja auch die Motive und stellen die Motive zusammen, weswegen Menschen der Hexerei bezichtigt wurden. Und es scheint irgendwie in der Menschheitsgeschichte immer schon gegeben zu haben, dass man Sündenböcke gesucht hat, zum Beispiel für Klimaereignisse, für Ernteausfälle, wenn das Vieh stirbt oder eben auch für die Pest. Es gab die Pestpogrome Mitte des 14. Jahrhunderts. Da wurden die Juden zu Sündenböcken gemacht, weil sie angeblich die Brunnen vergiftet hatten. Woher kam plötzlich diese Idee von den Hexen im 16., 17. Jahrhundert?
Also unerklärliche Todesfälle, unerklärliche Krankheiten, Viehseuchen, aus dem Nichts kommende Unglücke, die gab es in der Antike, die gab es im Mittelalter auch schon. Aber zu Beginn des 16. Jahrhunderts kam es zu einer massiven Mehrung von Krisen. Da wäre an einer prominenten Stelle zu nennen eine natürliche Klimaveränderung mit der sogenannten kleinen Eiszeit. Das heißt, die Sommer werden rauer und feuchter, die Winter länger und kühler. Was das für eine landwirtschaftlich dominierte Zeit für Folgen hat, das brauche ich niemandem sagen. Wir haben also mehrere Missernten nacheinander, die sich da häufen. Die Menschen leiden Hunger, sind dadurch anfälliger auch für Krankheiten, für Seuchenzüge. Die Welt schien da irgendwie aus den Fugen geraten zu sein. Und das Ganze wird medial auf einmal mit einer neuen Macht noch befeuert, nämlich eben mit den Medien. Der Buchdruck, die eigentlich segensreiche Entdeckung des Johannes Gutenberg für das christliche Abendland, die Entdeckung des Drucks mit beweglichen Lettern, sie wird durch die Hexenverfolgungen ad absurdum geführt. Die universelle Macht der neuen Medien hat ja die Reformation schon vorgemacht. Und jetzt erscheinen auf einmal Flugblätter, Flugschriften in Größenordnungen und erreichen eine breite Masse. Und dann auch die bildende Kunst, ob das ein Albrecht Dürer ist, ob das ein Baldung Krien ist oder zahllose, namenlose Künstler, die auf Holzstichen dem Bösen auf einmal ein Gesicht geben. Und jetzt sieht man auf einmal, vor was man sich fürchten muss, vor was man Angst haben muss. Und das ist eine Gesellschaft, die irgendwo über einer Dunstglocke der Angst liegt. Weil große Teile der Gesellschaft sind fest davon überzeugt, ja, es gibt Hexen, sie sind für unsere Unglücke verantwortlich. Dann die Art der Hinrichtung bedingt auch neue Verfolgungen, weil bevor die Delinquenten hingerichtet werden, werden die Geständnisse laut und für jeden vernehmbar verlesen, die Hunderte oder Tausende Schaulustige, die bei einer Hinrichtung da sind. Und dann hört man eben, oh, die hat ein Kind umgebracht auf zauberische Art und Weise. Die hat eine Kuh getötet, die hat das Wetter gemacht. Und das ist ja nicht nur aus dem Ort, wo die Menschen dorthin strömen zu dieser Hinrichtung. Die pilgern ja von A und B dorthin, um dieses Sensationsereignis einfach zu sehen. Und so nimmt man das einfach mit. Ist bei uns im Ort nicht auch ein Kind auf so mystische Weise gestorben? Ist dem nicht auch plötzlich eine Kuh krank geworden? Und so haben wir einen negativen Kulturtransfer eben auch durch die Art der Hinrichtung und durch die Kommunikation. Das spielt also vieles hier rein. Aber ich glaube, Klimakrise in Kombination mit den Massenmedien ist ein ganz, ganz starker Treiber.
Sie schreiben, und das haben wir auch schon in dem Beitrag gehört, dass man nicht so einfach die Kirche für die Hexenverfolgung verantwortlich machen kann. Dabei war es ja Papst Innozenz, der 1484 die sogenannte Hexenbulle veröffentlicht hat. Hat die Kirche nicht doch einen erheblichen Anteil an diesem Phänomen?
Also um das auch klarzustellen, Hexenprozesse werden auch in den geistlichen Fürstentümern ausschließlich vor weltlichen Gerichten geführt. Und die Kirche, die gibt es spätestens seit 1517 nicht mehr, seit dem Thesenanschlag von Martin Luther, sondern wir sprechen streng genommen sogar ja von drei Kirchen. Und interessant dürfte sein, weil ja immer wieder dieses Klischee bedient wird, diese böse katholische Kirche mit ihrer Inquisition, die da die armen Frauen verfolgt hat. Wenn wir wirklich mal die Zahlen in einen Topf werfen, und das haben wir in unserem Buch zum ersten Mal gemacht, dann sieht man sehr schnell auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland, die Opferzahlen in den protestantischen Gebieten halten sich nahezu die Waage zu den Opferzahlen in katholischen Gebieten. Also mit dem Finger in die Geschichte zu zeigen und die böse Kirche dafür verantwortlich zu machen, das ist einfach nicht der Fall. Natürlich gibt es Männer, die auf die Kanzeln steigen und gegen die Hexen predigen. Natürlich gibt es Bischöfe, die fest davon überzeugt sind, jetzt Hexenjagden zu beginnen. Aber der Bischof ist zugleich auch immer das weltliche Oberhaupt eines Territoriums. Und es ist so eine Hand in Hand gehen. Der meiste Druck kommt aus der Bevölkerung. Jagd fangt Hexen. Sie sind für unsere Unglücke verantwortlich. Dieser sogenannte Druck von unten. Und dort, wo dieser Druck von unten auf eine verfolgungswillige Obrigkeit stößt, dann kann es zu wahren Exzessen kommen. Aber es gibt eben auch einige Gegenden, wo eben eine extreme Unwilligkeit der Obrigkeit da ist. Ob das in der Kurpfalz ist, ob das beispielsweise auch bei mir in meinem Beritt in der Herrschaft Schmalkalden, in der hessischen Herrschaft Schmalkalden der Fall ist. Da kommt es kaum zu Verfolgungen. Aber wie gesagt, wo dieser Druck von unten auf eine verfolgungswillige Obrigkeit stößt, sind wahre Exzesse durchaus möglich.
Ist es denn eigentlich, Sie haben die Hexenverfolgung im Grunde genommen auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation untersucht. Gab es Hexenverfolgung auch in anderen Regionen, auf anderen Kontinenten? Oder war das ein europäisches oder sogar ein deutsches Phänomen?
Der Glaube an übernatürliche Wesen, an nachtfahrende Gestalten, an schwarze, an weiße Magie, an Hexen, an Zauberei, dieser Glaube ist, glaube ich, so alt wie die Menschheit selber. Spätestens seit der Antike glaubte man überall, dass es Hexen und Zauberer gibt und dass sie mit ihrer schadensstiftenden Magie viel Unglücke anrichten. Und das zieht sich auch querbeet durch die Kontinente. Auch in anderen Kulturen haben wir dieses Phänomen bis heute zu beobachten. Denn in nicht wenigen Gegenden rund um den Äquator spielt das Thema Hexenverfolgung noch eine ganz, ganz große Rolle. Und wenn wir uns alle mal ehrlich machen, haben wir die Hexenverfolgung auch noch in Mitteleuropa. Natürlich verbrennen wir die Leute heute nicht mehr. Aber wir haben andere Mittel gefunden, über soziale Medien beispielsweise, den Unliebsamen auf der anderen Seite irgendwie mundtot zu machen und irgendwie an den Pranger zu stellen und erstmal ein Gerücht zu streuen. Und dann schauen wir mal, was kommt.
Warum sind es eigentlich immer Frauen gewesen, die verfolgt wurden?
Das ist nicht richtig.
Zwar aber kaum überwiegend, ne?
Wir haben wir haben zwar kaum Unterschiede, was die Fallzahlen zwischen protestantischen und katholischen Gebieten angeht, wohl aber, was die Hinrichtungsquote und vor allem auch die geschlechtliche Verteilung angeht. Während in den katholischen Gebieten wir so im Durchschnitt einen Männeranteil von 25% unter den Opfern haben, also ein Viertel, liegt er in den protestantischen Gebieten im Regelfall weit über 85%. Hier gibt es schon also erhebliche Unterschiede. Und ich kann Ihnen möglicherweise einen Erklärungsansatz liefern, aber mehr ist das auch nicht. Martin Luther übersetzt die entsprechende Stelle im zweiten Buch Moses mit: Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Und dann kommen wir in eine Gesellschaft hinein, die von einem ganz, ganz tiefen Patriarchat geprägt ist. Die Frau, auch in der Antike, auch im Mittelalter, die führte zwar innerhalb des Hauses irgendwo die Organisation und hatte die Fäden in der Hand, aber der rechtliche Vertreter nach draußen war immer der Mann. Wir haben also immer eine Ungleichbehandlung der Geschlechter, die sich Gott sei Dank jetzt im 19., 20. und 21. Jahrhundert langsam geändert hat. Und die Frau wurde querbeet durch die Gesellschaftsschichten als das schwächere Glied der Gesellschaft betrachtet, die sich leichter vom Teufel, vom Bösen habe verführen lassen. Und deswegen ist der weibliche Anteil eben mehr als bei Männern.
Sie haben gerade erwähnt, dass es Hexenverfolgung bis heute gibt. Das ist möglicherweise vielen Menschen hier in Europa gar nicht so bewusst. Können Sie mal Beispiele nennen?
Also wir haben in Ländern um den Äquator herum zum Teil massive Verfolgungen. Ich durfte mal auf einer Podiumsdiskussion vom Bistum Erfurt mit der Schweizer Ordensschwester Norena sein, die eben aus solchen Gebieten ihre Erfahrungen berichtet hat. Und sie haben sich da wirklich ins 16. und 17. Jahrhundert zurückversetzt gefühlt.
Nun wird Ende des Monats wird die Walpurgisnacht gefeiert. Vor allen Dingen im Harz ist dann jede Menge los. Da wird sozusagen volkstümlich begangen, meistens auch recht feuchtfröhlich, und dass die Hexen irgendwie zum Blocksberg geflogen sind. Wie blicken Sie auf diese Feiern, diese volkstümlichen Feiern angesichts der Schicksale und der Zahlen, die Sie selber erarbeitet haben in Ihrer Studie?
Also ich bin alles andere als eine Spaßbremse. Aber an Walburgis und den Feierlichkeiten in manchen Regionen in unserer Bundesrepublik, da stockt einen schon ob der Unwissenheit wirklich der Atem. Denn wenn ich dort um irgendwelche Feuer herumtanze, irgendwelche Puppen verbrenne und weiß, da stecken Tausende von unschuldigen Frauen, Männern und Kindern dahinter. Was wir daraus gemacht haben, Bibi Blocksberg und eben diese Pervertierung der Hexenfolklore an Walburgis oder an Halloween oder an Fastnacht. Sie müssen sich das mal so vorstellen. Wir würden auf dem Gebiet der ehemaligen DDR oder von mir aus auf dem Gebiet der ganzen Bundesrepublik, würden wir am 7. Oktober, also dem Gründungstag der ehemaligen DDR, würden wir in einem Dorf, würden wir Mauern aufstellen und würden dann irgendwelche Puppen von den Mauern herunterschießen. Nichts anderes machen wir mit der Verballhornung der Hexenverfolgung. Das sind aber Tausende von unschuldigen Opfern gewesen. Und das sollte man bei solchen Walburgisfeiern wirklich auch in den Hinterkopf haben.